Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute ist eine kleine Premiere, denn wir haben heute das allererste Interview zum Thema Erhaltung, zum Thema Klima, Meeresschutz. Und da bin ich super dankbar, Robert Mach hier zu haben, den Regionaldirektor von Sea Shepherd. Wir sprechen darüber, was wir alle tun können, um unseren Ozean zu schützen, was Sea Shepherd ist, getan hat und gerade tut. Und Robert teilt ganz viele Fakten mit uns, wie es aktuell auf unserer Welt aussieht. Und deswegen kann ich nur jedem dringend empfehlen, diese Folge zu hören und auch weiterzuleiten, darüber zu sprechen. Denn unser Ozean, unser Planet geht uns alle etwas an. Und jetzt will ich gar nicht mehr so viel sagen, außer los geht's. Ich freue mich sehr, heute Robert Mach von Sea Shepherd hier im Podcast zu haben. Lieber Robert, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Hallo und danke für die Einladung. Also mein Name, wie gesagt, ist Robert Mach. Ich bin der Regionaldirektor von Sea Shepherd Österreich. Bin jetzt seit einigen Jahren schon dabei, war auch zweimal schon auf See auf einer größeren Kampagne. Was machen wir? Meeresschutz, kurz gesagt.
Sehr gut. Ihr macht Meeresschutz. Magst du einfach da nochmal sagen, wie lange bist du dabei? Was genau sind deine Aufgaben als regionaler Direktor? Was genau passiert da aktuell auch?
Also wie lange bin ich dabei? Ich habe begonnen Anfang 2016. Dazu muss man sagen, als Volunteer bin ich nach wie vor. Also wir sind fast alle Volunteers bei Sea Shepherd. Nur so können wir unsere großen Kampagnen auch finanzieren. Was machen wir in Österreich im Speziellen oder am Land generell? Wir finanzieren die großen Kampagnen. Das machen wir zum einen über Merchandise-Verkauf, zum anderen über Spenden sammeln. Wir gehen jetzt nicht auf der Straße rum und tun da werben oder so, sondern wir machen das bei Events an unseren Ständen eben, wo wir den Leuten auch erklären, warum das wichtig ist, was wir tun. Das ist unsere Hauptaufgabe am Land. Nebenbei gibt es dann noch so Projekte. Wir gehen in Schulen und halten Vorträge. Wir halten Vorträge bei Tauchclubs. Wir machen regelmäßige Cleanups, wo wir den Müll jetzt nicht nur entlang der Gewässer, sondern auch unter Wasser rausnehmen. Alles, was im Fluss nicht drinnen bleibt, geht nicht ins Meer und verursacht dort nicht Tod und Leid. Das machen wir in unseren Tauchern vor Ort. Das passiert so einmal im Monat in den größeren Städten. Und da ist natürlich auch jeder eingeladen und willkommen mitzumachen.
Super. Was genau unterscheidet euch denn eigentlich von anderen Organisationen?
Also runtergebrochen, wir sind, wenn man es jetzt im Kern betrachtet, eine Anti-Wilderei-Organisation. Das heißt, wir machen keine Demos, wir halten keine Transparente hoch, sondern wir gehen gegen illegale Aktivitäten auf See vor. Das heißt, wir drehen die auch ab.
Okay. Was heißt das denn genau? Fahrt ihr dann dahin und kentert das Schiff? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es tatsächlich in der Geschichte ein paar interessante Sachen, Versenken von illegalen Walfängern und so, alles im Hafen. Wir sind ganz wichtig eine gewaltfreie Organisation. Das heißt, wir haben in über 40 Jahren Geschichte noch nie jemanden verletzt oder getötet. Genauso hat es bei uns noch nie jemanden einen Schwerverletzten gegeben oder einen Toten. Das heißt, alles, was wir machen, ist A, gesetzlich gedeckt. Wir machen nichts Illegales. Wir sind noch nie verurteilt worden. Und B, gewaltfrei. Und wie kann man sich das vorstellen? Also aktuell, seit 2015 ungefähr, haben wir zunehmend Kooperationen mit Regierungen. Da geht es meistens um Küstenstaaten in Westafrika, aber auch Ostafrika, mittlerweile auch Südamerika, wo man in Zusammenarbeit mit der Regierung in ihren Hoheitsgewässern gegen illegale Fischerei vorgeht. Warum jetzt illegale Fischerei? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also generell sind 90% der Fischarten, die wir essen, überfischt oder maximal befischt, laut der UNO. Das heißt, wenn wir so weitermachen, man hört oft in den 40ern, 2045 ist da oft so ein Anhalt, wird mehr Plastik im Ozean sein als Fisch. Ja. Ist kein Problem, da gibt es nämlich eh keinen Fisch mehr. Also nicht falsch verstehen, ist schon ein Problem, aber ja. Fischerei gibt es dann nicht mehr. Wenn wir so weiter fischen wie jetzt, wird die kommerzielle Fischerei spätestens in den Ende der 30ern vorbei sein, weil es sich nicht mehr lohnt, auszufahren. Und das lohnt sich heute auch nur mehr, weil wir da Milliarden an Förderung reinstecken. So viel zur Fischerei einmal. Jetzt sind aber 15-40% der weltweiten Fischerei nach heutigem Recht schon illegal. Und 90% der weltweiten Fischerei findet in der Zuständigkeit eines Staates statt. Also nicht auf hoher See, sondern in den nationalen Gewässern. Das heißt, es gibt dort ein Rechtssystem, es gibt dort einen Staat, der dort die Aufsicht hat und der auch die Möglichkeit hat, illegales Verhalten zu bestrafen. Jetzt ist so, in Westafrika haben diese Länder meistens oder oft nicht die Ressourcen oder das Know-how, dass diese Patrouillen auf See, die bis zu 200 Meilen rausgehen können, durchführen können. Und da kommen wir ins Spiel, weil seit 40 Jahren haben wir halt Erfahrung mit Seefahrt und auch auf hoher See und haben die entsprechenden Schiffe dafür, 12 Stück an der Zahl betreiben wir da aktuell. Und wir stellen Schiff, Crew und Treibstoff. Die entsprechenden Länder stellen dann so 10 bewaffnete Soldaten, den Justizapparat dahinter. Und die Soldaten haben die Berechtigung und das Know-how, Schiffe zu entern, zu kontrollieren und gegebenenfalls festzusetzen. Das heißt, wir sind quasi das Vehikel, das die Exekutive dort vor Ort bringt. Und in dieser Zusammenarbeit haben wir in den letzten über den Daumen 5 Jahre in bis vor kurzem 7 Länder, jetzt ist gerade ein 8. dazugekommen, über 50 Verhaftungen auf See gehabt. Also jede einzelne Verhaftung ist ein illegaler Trawler oder Langleinenfischer, der da rausgenommen wird. Und wir haben unseren Erfolg ja über die Jahre immer in geretteten Leben gezählt hauptsächlich. Und mittlerweile auch in der Zahl der illegalen Operationen, die wir abdrehen. In geretteten Leben ist jeder einzelne Trawler, den wir da rausnehmen, geht da in die Millionen Leben, die gerettet werden. Und jede Patrouille, die wir machen, wo wir keine Verhaftung haben, ist eigentlich noch besser, weil das heißt, dort fischt keiner illegal mehr. Das heißt, so wie wir in Liberia jetzt gerade unsere diesjährige Kampagne abgeschlossen haben, wo wir keine einzige Verhaftung mehr hatten, das ist eine gute Sache, weil das heißt, da hält sich ja jeder an die Gesetze. Mhm. Und was man dann beobachten kann, ist, dass auch viel weniger Fischer in Summe unterwegs sind. Und wir reden da jetzt nicht von Kleinfischerei, sondern von industrieller Fischerei.
Also kann man wirklich sagen, dass ihr jetzt keine Organisation seid, die Demonstrationen macht, sondern ihr greift wirklich ein. Also ihr kommt ins Tun, ihr fahrt dahin, ihr kooperiert vor Ort mit den Menschen und sorgt dafür, dass so eine illegale Fischerei einfach unterbunden wird und im besten Fall gar nicht mehr vorkommt.
Absolut, ja. Also die Direct Action, das ist was, das seit unserer Gründung bei uns mit eingebacken ist, sozusagen.
Ja, sehr gut. Wollen wir vielleicht mal zurückschauen, weil ihr seid ja 2017 40 Jahre alt geworden. Du bist ja noch nicht seit 77 dabei.
Na, das geht nicht aus.
Kannst du vielleicht mal erzählen, was in den letzten 40 Jahren so grob passiert ist, was vielleicht auch eure Erfolge waren, was du vielleicht mit den Zuhörern teilen möchtest?
Ja, sehr gerne. Also Sea Shepherd ist gegründet worden 1977 von Captain Paul Watson. Seinerseits auch Gründungsmitglied oder eines der ersten Mitglieder von Greenpeace, je nachdem, wenn man da mehr Glauben schenken möchte, hat sich dann nach kurzer Zeit eigentlich wieder verabschiedet, weil Greenpeace seine Methoden nicht willkommen geheißen hat. Also seine Methoden waren halt, dass er sich vorher einen kanadischen Robbenjäger vor einen Eisbrecher stellt und dort stehen geblieben ist, bis der anhält. Und er hat damals immer gesagt, wenn man sagt, man bleibt stehen, dann muss man auch stehen bleiben. Es hat keinen Sinn, wenn man dann geht. Mhm. Und er hat dann auch angefangen, dass er die Robbenbabys am kanadischen Eis mit Farbe ansprüht. Also das kennt man vielleicht noch von früher, von den Bildern. War für Greenpeace zu radikal. Und daraufhin hat er gesagt, okay, dann nicht. Und hat seine eigene Organisation gegründet. Hat sich ein Schiff gekauft und hat angefangen, gegen das Robbenschlachten in Kanada vorzugehen. Mhm. Und das ist die älteste, die erste Kampagne gewesen. Und hat einen großen Erfolg gehabt. Weil ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ja, da werden noch immer Robben umgebracht. Aber sowohl die USA als auch Europa, also die EU, hat den Handel mit Robbenfell und deren Produkten untersagt. Und zwar schon vor langer, langer Zeit. Mhm. Also der Absatzmarkt ist zum großen Teil weggebrochen und verglichen mit dem, was damals an Robbenbabys erschlagen worden sind, was in die Zehntausenden ging, sind wir heute auf einem geringen Level. Es sind noch immer viel zu viel, keine Frage. Aber das war mal der erste große Erfolg. Dann hat er sich weiter gewidmet mit dem damals immer noch ein Schiff, gegen illegalen Walfang vorzugehen. Mhm. Und das ist dann viele Jahre später gegipfelt in unseren Antarktis-Kampagnen, wo wir zwischen 2003 und 2017 insgesamt 11 Kampagnen durchgeführt haben gegen den illegalen japanischen Walfang im Südpolarmeer. Das heißt, da sprechen wir von modernem Walfang. Hat mich sehr aus den Angeln gerissen, wie ich das damals entdeckt habe. Moderner Walfang heißt ein Harpunenschiff, das ungefähr 40 Knoten macht und Sprengstoffharpunen mitführt, die dem Wal ein Loch in den Kopf schießen und zu einer halben Stunde Todeskampf führt. Irrsinnig grausliche Sache. Und wenn man auf Walfang stößt im 21. Jahrhundert, dann stößt man auch sehr schnell auf Sea Shepherd. Und das ist halt die einzige Organisation, die da was dagegen getan hat. Was haben wir dagegen getan? Wir sind eben nicht hingefahren und haben transparent hochgehalten, sondern wir haben sich zwischen die Harpunen und die Wale gestellt. Und das hat in den allermeisten Fällen funktioniert. Und was wir noch getan haben, ist, wir haben das Fabriksschiff gefunden, wo die toten Wale übergeben worden sind quasi und dann in supermarktgerechte Stückchen zerlegt worden sind. Und haben diese Gleitbahn, wo es die Walleichen raufzahlt haben, mit unserem Schiff blockiert, weil das Fabriksschiff war das einzige Schiff, was langsamer war als unseres. Mhm. Und damit haben wir die Übergabe verhindert und jedes Harpunenschiff kann aber nur zwei tote Wale mitführen. Das heißt, solange man diese Gleitbahn blockiert hat, hat man den Walfang beendet. Und 11 Jahre lang haben wir es geschafft, zu verhindern, dass die Japaner ihre selbst gesteckte Quote dort erreichen. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, die Quote, die sie sich selbst gesteckt haben und das, was tatsächlich an Walen erlegt haben, haben wir da 6.000 Walen das Leben gerettet über 11 Jahre.
Wahnsinn.
Tolle Sache, aber während man da gab es auch eine TV-Serie, die Whale Wars, während wir die Whale Wars gewonnen haben, haben wir eigentlich überall anders verloren. Weil wenn man in Atlantik schaut, die Haipopulation im Atlantik, also über alle Arten gesehen, ist in dieser Zeit, in diesen 11 Jahren, um 90% gefallen.
Ernsthaft?
Die Population von Meeresschildkröten, also von 7 Arten Meeresschildkröten, sind 6, glaube ich, stark bedroht und die andere ist bedroht. Oder sind es 5, hänge mich nicht auf der Zahl, aber alle sind bedroht. Obwohl es keine einzige Fischerei auf dem Planeten gibt, die absichtlich Meeresschildkröten fängt.
Mhm. Wie kommt das dann? Also wie kann das sein?
Ja, Beifang. Und da sind wir bei der illegalen Fischerei. Also generell jede industrielle Fischerei hat eine hohe Zahl an Beifang. Das bewegt sich je nach Fischereimethode zwischen 15-20% und geht den ganzen Weg rauf bis 98%. Und in dieser, also Beifang ist was, was man jetzt nicht absichtlich rausangeln will, sondern was halt unabsichtlich im Netz drinnen ist.
Mhm.
Und jetzt reden wir ja bei der heutigen Fischerei nicht mehr von einer Angel mit einem Haken dran, sondern da reden wir von Langleinern, die 100 Kilometer lang sind oder von einem Bottom-Trawl-Netz, also einem Grundschleppnetz, wo ganz gemütlich ein Langstreckenflugzeug reinpasst. Also so die Dimensionen sind das. Und jetzt ist industrielle Fischerei an sich extrem schädlich. Gut, das haben wir jetzt festgehalten. Was können wir dagegen tun? Wie vorher gesagt, 15-40% sind jetzt schon illegal. Die können wir jetzt schon rausnehmen. Und das ist das, was wir jetzt machen.
Ja, Wahnsinn. Du hast jetzt gesagt, also durch den Beifang, dass eben auch viele andere Tierarten dadurch bedroht sind. Hast du da aktuell irgendwie auch Zahlen? Also du hast ja eben schon mal was in Prozenten auch gesagt. Wie ist das heute? Also allgemein, wenn du jetzt die verschiedene Populationen anschaust, verschiedene Tierarten im Meer, kannst du dazu was sagen?
Grob drüber geschaut, sagt die UNO, die FAO der UNO, Food and Agriculture Organization, dass 90% der befischten Arten im maximal befischt oder überfischt sind. Rund ein Drittel ist akut überfischt. Wir haben bei Thunfisch zum Beispiel die Situation, dass wir den im Mittelmeer kommerziell fast ausgerottet haben. Da gibt es eine Fangsaison von 2-3 Monaten im Jahr und den Rest vom Jahr darf man nicht fangen, was nicht heißt, dass das nicht gemacht wird. Wenn es so weitergeht, ist der in 10 Jahren überall weg. Also Thunfisch, Klassik. Abgesehen davon, wenn man Thunfisch kauft, isst man auch immer Delfin mit, ist man neulich drauf gekommen, weil man da so Genproben gezogen hat und in der Thunfisch Fischerei ist halt Delfin immer als Beifang dabei.
Gibt es nicht auch ganz viele Begriffe für Hai? Also was, glaube ich,
absolut.
Viele nicht wissen, wenn man jetzt irgendwie Sushi bestellt oder irgendwas bestellt. Also
in Deutschland ganz gängig ist der Dornhai, der als Schillerlocke verkauft wird.
Schillerlocke.
Da gibt es ganz, ganz viele. Also ins Detail zu gehen, das geht jetzt über den Scope hinaus. Aber Hai wird in Europa ganz normal verkauft, das ist nicht illegal. Er wird auch ganz normal gefangen, das ist auch nicht illegal. Es gibt auf der Welt überhaupt nur einen Staat, der Haie schützt, das ist Palau im Pazifik. Und so nebenbei ist Europa auch der größte Exporteur von Haiflossen, also namentlich da Spanien. Ist weltweit der drittgrößte Land das Häflossen exportieren. Ja, das geht immer nach Asien für Haifischsuppe, aber wir fangen es halt. Und wir sehen das auch auf unseren Kontrollen auf See und bei den Verhaftungen, dass irrsinnig oft Haiflossen einzeln mitgenommen werden. Warum? Weil die Haie angeln sowieso aus. Es gibt ein paar wenige, die targeten es absichtlich. Also die gehen spezifisch auf Jagd nach Haien. Aber meistens sind es halt aus Beifang. Eine Langleine hat 30-40% Beifang und das sind meistens Haie. Aber eben auch Schildkröten, Rochen und solche Sachen. Wenn man jetzt den Hai rausangelt, gilt eigentlich fast überall mittlerweile, wo wir uns da bewegen mit den Kampagnen, auch in Europa, die Regel, dass man den ganzen Hai anlanden muss. Also man kann nicht die Flossen abschneiden und den Hai wieder zurückschmeißen. Da leben es meistens nämlich noch auch. Also so auch grausliche Sache. Ein Hai muss schwimmen, dass er atmen kann. Das heißt, wenn man ihm die Flossen abschneidet und ihn wieder reinschmeißt, ist das dasselbe, wie wenn wir trinken. Nur, dass es beim Hai halt eine Stunde dauert. Und ja, das heißt, es gibt die Regelung, dass man den Körper mit anlanden muss. Damit haben wir schon mal versucht, dass man den Ganzen ein bisschen einen Riegel vorschiebt, weil damit kann ich nicht mehr so viele Haie fangen, weil irgendwann ist der Laderaum voll.
Ja.
Problem ist, dass man in Europa hört es dann auf. Das heißt, man kann in Europa ohne Probleme einen Überseekontainer voll Flossen räumen und nach Asien schicken. Das ist ganz legal. Und wir hätten gern, dass man diese Verordnung, mit dass man den ganzen Körper anlanden muss, auf den Handel ausdehnt. Da gibt es eine EU-Verordnung dafür, die eben sagt, man muss den Körper anlanden. Und es wäre ganz toll, wenn wir das schaffen würden, dass man das auf den Handel ausdehnt, sprich, dass der Container nicht voller Flossen ist, sondern voller Haie. Dann ist es nämlich unwirtschaftlich, dann macht es auch keiner mehr. Mhm. Und dazu gibt es gerade eine europäische Bürgerinitiative, die wir in Kooperation mit ungefähr 15 anderen NGOs gestartet haben. Keine Petition, sondern ist im Prinzip ein sozusagen Gesetzesvorschlag an die EU-Kommission. Wenn wir da 1 Million Unterschriften zusammenbekommen europaweit und in 7 Ländern ein gewisses Minimum, hätte man wirklich eine Chance, dass man da was bewegen. Also das kann man von daheim aus machen. Reisepassnummer, Seite von der Europäischen Union und Bürgerinitiativen oder einfach auf Stop Finning gehen und dort den Link anklicken und dann Reisepassnummer, Name eingeben und schon ist man dabei. Kostet nichts, 30 Sekunden Zeit und hätte wirklich eine Chance, dass was bewegt.
Gut, dass du das sagst. Wir werden am Ende auch nochmal besprechen, wo die Zuhörer unterstützen können und natürlich alles auch in die Shownotes packen, was gerade akut ist. Ihr sagt ja auch, es gibt nicht einen Tag im Jahr, der dem Umweltschutz gewidmet ist, sondern dass es wirklich jeder Tag ist, der zählt. Und das bringt uns jetzt auch zu unserer Kernfrage, warum ist der Ozean denn eigentlich so wichtig, dass man sagen muss, wir müssen uns jeden Tag diesem Thema widmen und nicht nur einmal im Jahr. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also das ist eine Frage, die man speziell jetzt in Österreich, aber sicher auch in Deutschland, im Großteil des Landes, sehr oft bekommt, wenn man bei unserem Stand steht. Ja, was macht es denn hier? Ja, Meeresschutz. Meeresschutz? Binnenland? Ja, doch ist wichtig, weil der Ozean produziert ungefähr 3/4 vom Sauerstoff, den wir atmen, also irgendwo zwischen 2/3 und 3/4 bewegt sich's. Wald ist wichtig, Bäume sind wichtig, keine Frage, hauptsächlich ist da Artenvielfalt, auch wegen der Sauerstoffproduktion natürlich, aber die Masse vom Sauerstoff kommt aus dem Ozean. Und zwar ist das dort Plankton, also kleine Algen, die über Photosynthese ganz normal wie jedes Grünzeug sozusagen Sauerstoff abgibt. Jetzt haben wir bei Plankton die Situation, dass wir in den letzten 50 Jahren über den Daumen 40% verloren haben. Das heißt, wenn wir so weitermachen, kriegen wir halt auch in Österreich ein Problem mit der Luft oder auch in Deutschland oder auch überall anders. Weil jeder zweite Atemzug, den wir halt machen, oder bald so 3 und 4, kommt aus dem Meer. Das heißt, das betrifft uns so ganz direkt einmal mit der Luft. Und abgesehen davon ist der Ozean halt, wenn man den Planeten als Ganze anschaut, ist der Ozean das, was das Wetter reguliert, was das Klima reguliert, was die Temperatur reguliert, Stichwort Klimakatastrophe. Der Ozean nimmt ungefähr 90% der überschüssigen Wärme auf. Also hätte man den Ozean nicht, wäre es jetzt nicht 1 Grad wärmer, sondern mindestens 2,5 Grad wärmer schon.
Okay, ja, Wahnsinn. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, naja, ich esse jetzt keinen Fisch, geht mich ja nichts an. Also so, das ist ja immer gut und schön, wenn Leute das dann sagen, aber es hat ja natürlich viel weitreichendere Konsequenzen. Und Sea Shepherd steht natürlich einmal irgendwie für Überfischung, aber auch natürlich für Klimaschutz, weil das total zusammenhängt und im gleichen Zuge auch für diesen ganzen Müll, den wir produzieren und ins Meer werfen, der das ja auch beeinflusst, was du vorhin gesagt hast. Irgendwann haben wir mehr Müll als Lebewesen im Ozean. Und das ist ja wirklich was, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich glaube, dass die wenigsten wissen, dass der Ozean so viel dazu beiträgt, was wir atmen, wie viel Sauerstoff wir dadurch bekommen. Und viele reden immer vom Regenwald. Wie du auch gesagt hast, ist ja nicht unwichtig. Aber dass der Ozean wirklich so präsent für uns sein sollte, ich glaube, das müssen wir wieder mehr zu den Menschen bringen.
Also es ist, wenn man den Ozean hernimmt, es gibt, also erst einmal, wenn er stirbt, was in unserer Lebenszeit passieren kann, wenn wir so weitermachen, wenn der Ozean stirbt, gibt es kein Leben an Land. Das hat in der Erdgeschichte noch nie funktioniert, dass mit einem toten Ozean Leben an Land gegeben hat. Warum wissen wir das so genau? Weil vor 252 Millionen Jahren bei der sogenannten Permian Extinction, es hat 5 große Massenaussterben gegeben, die Permian war die dritte, ist ungefähr 95% allen Lebens am Planeten vernichtet worden, in geologisch gesehen relativ kurzer Zeit, also ein paar wenige Jahrhunderte. Und das hat angefangen mit einer massiven Übersäuerung bzw. einem Kippen des Ozeans. Mhm. Und daraufhin ist an Land halt alles gestorben. Also mit einem toten Ozean gibt es kein Leben an Land. Und das trifft uns halt genauso. Das ist jetzt nicht nur die Natur da draußen, sondern wir sind ja Teil des Ganzen. Du angesprochen hast, keinen Fisch essen, ist eine super Sache, damit fangt es einmal an. Wenn man jetzt aber weiß, dass ungefähr 40% vom globalen Fischfang in die Tiermast geht und damit Kühe, Schweine und Hühner heute mehr Fisch fressen als jeder Hai und jeder Raubfisch auf dem Planeten, dann könnte man sich vielleicht einmal überlegen, dass man Tierprodukte komplett weglässt, weil das ist auch, ja, klimatechnisch wäre das ganz wichtig. Sagt die UNO nämlich, wir werden das mit der Klimakatastrophe nicht in den Griff kriegen, wenn wir sich nicht mehrheitlich vegan ernähren. Das heißt pflanzlich.
Ja, das wäre jetzt auch der nächste Schritt. Also was wir denn wirklich tun können, um den Ozean zu erhalten. Also ich glaube, wenn man das jetzt hört, denkt man so, also es ist ja rein von den Fakten auch so, wir steuern ja, wenn du das schon sagst, auf ein zweites Massenaussterben zu. Was können wir dann tun, dass das nicht passiert?
Ja, also im großen Bild gesehen braucht es eine Änderung unseres gesamten Systems. Also wie wir wirtschaften, wie wir was produzieren, wie wir etwas konsumieren. Was kann man jetzt als Einzelner tun? Weil ja, Revolution starten, das wäre ganz gut. Die Frage ist, wo führt das hin und wie geht das?
Ja.
Machen, ja, möglich. Aber jetzt, was kann ich für mich tun in meinem täglichen Leben? Das erste und wichtigste ist eine pflanzliche Ernährung. Weil damit reduziere ich jetzt nicht nur irrsinnig viel Tierleid, damit reduziere ich nicht nur die Überfischung des Ozeans, sondern damit reduziere ich auch ganz gewaltig meinen Treibhausgasausstoß, also meinen sogenannten Footprint.
Auch da, da muss ich kurz einhaken. Ich glaube, viele denken, das hat immer ganz viel damit zu tun, dass wir auch Auto fahren, CO2.
Ja, das ist der nächste Punkt, ja, ganz genau. Wenn man sich jetzt dafür sagt, okay, ich ernähre mich eh pflanzlich, dafür fliege ich zweimal im Jahr mehr. Das ist der beste Weg, seinen Treibhausgas-Footprint zu erhöhen, das Fliegen. Das heißt, der nächste Schritt ist, möglichst nicht fliegen. Wenn man sagt, okay, man muss halt fliegen, ich bin selber Taucher, ja, die schönen Sachen zum Tauchen sind halt weit weg. Wenn man sagt, okay, man fliegt, dann vielleicht länger dort bleiben und nicht nur auf 2 Wochen. Sich das so schaffen, dass man alle paar Jahre mal sagt, okay, da habe ich dann 4 Wochen, 6 Wochen Zeit. Und eben alle paar Jahre mal und vielleicht nicht jedes Jahr Langstrecke. Das heißt, so wenig wie möglich. Ne? Dasselbe gilt dann fürs Autofahren. Besser halt mit dem Zug fahren oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen. Wenn wir jetzt hernehmen, die meisten Autofahrten, also gut die Hälfte der Autofahrten in Österreich, sind unter 1 Kilometer. Das kann man zu Fuß gehen. Und wenn man jetzt die unter 10 Kilometer hernimmt, sind wir bei 3/4. Das heißt, da könnte man auch ein Fahrrad nehmen. Ist echt nicht notwendig, dass man jeden Meter mit dem Auto fährt. Ne? Hätte man gleichzeitig den Nebeneffekt, man macht ein bisschen mehr Bewegung, ist wieder gesünder ein bisschen, also ja, nur Vorteile. Der dritte Punkt, also neben der pflanzlichen Ernährung, dem möglichst wenig Fliegen insbesondere, wäre dann, wenn man ein eigenes Haus hat, die Wärmedämmung, wegen am Energieverbrauch wäre es. Und wenn man kein eigenes Haus hat, könnte man sich noch immer mit dem Stromanbieter beschäftigen und dem Wärmeanbieter. Und da schauen, dass man eine Firma unterstützt, die halt auf nachhaltige Energien setzt und nicht auf Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, solche Sachen. Ja, und dann bleibt noch über, dass man eine Partei wählt. Wählen ist ganz wichtig, weil das ist halt das Einzige, was wir irgendwie tun können, ob es jetzt wirklich was bringt oder nicht, um im Großen was zu bewegen. Und dass man eine Partei wählt, die ein Klimaschutzprogramm hat. Weil wenn man sich anschaut, was da auf uns zukommt mit der Klimathematik und gleich dahinter mit dem Artensterben, dann sollte das eigentlich die bestimmende Frage sein, bei egal welcher Thematik, was heißt das fürs Klima, was heißt das fürs Artensterben? Und dann kann man alles andere diskutieren. Also wurscht, was man vorhat, man müsste als Erster fragen, was heißt das fürs Klima?
Robert, du hast ja jetzt so ein paar Punkte genannt, die jeder Einzelne tun kann, um eben für den Ozean etwas Positives zu bewirken. Das klingt jetzt erstmal total viel. Und ich glaube, wenn viele das hören, denken sie, boah, wenn ich das jetzt alles auf einmal machen muss, dann das schaffe ich ja nicht, dann muss ich ja mein komplettes Leben ändern. Wie hast du das denn gemacht? Wie bist du denn zum Beispiel zum Veganismus gekommen? Hast du von einem auf den anderen Tag aufgehört, auf tierische Produkte zu verzichten?
Also ich wollte, ganz so geschafft habe ich das nicht. Also meine Connection war, wie ich auf den Walfang aufmerksam geworden bin, im 21. Jahrhundert, im Sprengstoffverbund und so weiter, ist sehr schnell dann kommen, okay, wenn ich nicht will, dass die dort einen Wal umbringen, damit sie ihn essen, dann kann ich auch nicht wem dafür bezahlen, dass er eine Kuh umbringt, damit ich die esse. Mhm. Und das war so meine, wenn man so will, ethische oder emotionale Connection, dass ich gesagt habe, okay, das ist einfach falsch. Also ob es jetzt ein Wal ist, eine Kuh ist, ein Schwein ist, egal, sind alles Säugetiere. Das ist einfach falsch, ein Tier umzubringen, nur damit ich es essen will. Mhm. Und vor allem, es ist ja nicht notwendig, das ist das, wenn mein Überleben davon abhängt, ist was anderes. Ja. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo ich in den Supermarkt gehe und alles da habe. Jedes Gemüse, jedes Obst, das ganze Jahr. Also bei mir war der Entschluss sehr schnell dann da, okay, ich möchte vegan werden, ich möchte mich pflanzlich ernähren. Wie mache ich das? Gut, dann habe ich mal geschaut, okay, warte mal, da gibt es einen gesundheitlichen Vorteil auch. Und irgendwann bin ich dann auf die WHO-Empfehlung von 200 Gramm Fleisch die Woche gestolpert. Habe gesagt, okay, das mache ich jetzt einmal fürs Umstellen, weil ich traue mir nicht zu, dass ich von einem Tag auf den anderen kein Fleisch mehr esse. Mhm. Und habe das dann 2 Monate gemacht, 200 Gramm Fleisch die Woche. Das heißt, eine Mahlzeit mit einem Schnitzel oder was auch immer in der Woche. Nach 2 Monaten hat sich mein Speiseplan schon so verbreitert und ich habe so viele neue Sachen entdeckt an Früchten, an Pseudogetreiden, Obst, Gemüse und so weiter. Die Vielfalt hat sich so aufgetan, dass ich gesagt habe, okay, das ist einfach, diese eine Mahlzeit zu ersetzen. Das war überhaupt kein Problem mehr und seitdem habe ich nie wieder Fleisch angegriffen. Und Milch, ganz einfach, es gibt 12, 13 verschiedene Sorten Pflanzenmilch, irgendeine davon schmeckt. Ja. Und man kommt dann auch bald einmal drauf, was in was ganz gut kommt. Also ich mag im Kaffee Hafermilch, wenn ich mal Bananenmilch mache, ist meistens Kokosmilch drinnen und so weiter. Also es gibt verschiedene Sachen. Und Eier, kein Problem, Lupinenmehl und in vielen Sachen, wo Eier drin sind, braucht man die sowieso nicht. Also es geht auch ohne Eier. Und was mich lang braucht hat noch, ist, wenn ich zum Bäcker gegangen bin und was Süßes gekauft habe in der Nascherei, weil da hast du halt immer das verarbeitete Ei oder die verarbeitete Milch drinnen gehabt. Und da habe ich fast 9 Monate noch gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, das kaufe ich nicht mehr. Das ist heute viel einfacher, weil heute hat jeder Bäcker auch vegane Sachen. Das heißt, ich verlange von niemandem, oder verlange nicht, verlange sowieso von niemandem was, aber es wäre halt schön, wenn man was tut. Aber ich erwarte von niemandem, dass er von heute auf morgen vegan wird. Es gibt Leute, die machen das und die können das und schaffen das und es gibt auch sehr viele, die dann zurückfallen davon. Das heißt, meiner Meinung nach ist es schlauer, wenn ich das Ziel im Auge behalte, und Step by Step mich dorthin bewegen. Und aus ökologischer Sicht bräuchte man jetzt nicht einmal alle komplett vegan werden. Es reicht halt, wenn jeder nur einmal die Woche Fleisch essen würde. Dann hätte man mit dem Klimaschutz auch schon ganz viel weitergebracht. Aus ethischer Sicht ist das natürlich fragwürdig. Also wenn man sich anschaut, wie es in den Schlachthöfen zugeht und wie es auf sogenannten Bauernhöfen heute ausschaut, es ist einfach nur pervers. Also je mehr man da reinschaut, desto weniger hat man Appetit auf das. Und ja, Step by Step, eines raussuchen, damit anfangen und dann Step by Step, Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Sehr gut.
Dann schaffen wir das.
Ja, Das ist wichtig, also dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, die meisten machen sich dann total Druck, wissen nicht, wo sie anfangen sollen oder müssen dann, haben das Gefühl, sich vor ihrer Familie, ihrem Partner oder irgendwem zu rechtfertigen. Aber es geht ja wirklich nicht nur um ein Selbst, sondern um das Ziel, wie du schon sagst, und dass man darauf hinarbeitet. Und natürlich haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber es ist immer noch besser, wenn man das schon schafft, vielleicht nur noch einmal die Woche Fleisch zu essen oder gar kein Fleisch mehr zu essen, als gar nicht erst anzufangen.
Absolut, ja. Also das Nächste ist auch immer, wenn man selber, es gibt viele, die ihre Ernährung mittlerweile umstellen, das sieht man in also an den Wachstumsraten von veganen Produkten im Supermarkt. Ne? Mhm. Wer kauft die? Meistens sind es nämlich eh nicht die Veganer, weil ich habe jetzt nicht so den Bedarf nach irgendwas, was ausschaut wie ein Tierprodukt, aber das sind die, die umstellen. Ne? Ja. Die sagen, ich esse jetzt statt dem Kuhschnitzel ein pflanzliches Schnitzel. Wir haben ja das Glück, dass wir fast jeden Geschmack schon pflanzlich kriegen. Also es gibt vegane Garnelen mittlerweile. Das ist ja, gibt es ja alles schon. Also die, die ab und zu mal sowas essen und dann sagen, okay, ich reduziere bewusst meinen Fleischkonsum und ich möchte wohin, wo ich gar kein Tier mehr esse. Super Sache. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren, das ist das Wichtige, weil ja, am Weg machen und los geht's.
Ja, also ich glaube, da muss jeder bei seiner eigenen Nase anfassen. Und wie du schon sagst, wir können nicht alle sofort eine Revolution starten, also könnten wir schon. Aber ich glaube, jeder Einzelne kann halt schon zu Hause etwas dafür tun, dass es nicht so weit kommt und sich eben dann vielleicht noch mit anderen Organisationen wie mit Sea Shepherd auseinandersetzt und euch irgendwie unterstützt.
Ja, absolut. Also es fängt natürlich bei jedem daheim an. Das ist das, was ich mal ganz schnell ändern kann. Weil Beispiel jetzt eine pflanzliche Ernährung, das ist nicht einmal was, was ich tun muss. Das ist was ich nicht tue, nämlich Tierprodukte kaufen. Mhm. Also das ist einmal ganz simpel im Prinzip. Natürlich klingt das jetzt, ich habe selber 30 Jahre nicht vegan gelebt. Also auch für mich war das eine Umstellung. Und am Anfang hat man tatsächlich das Gefühl, okay, da verzichte ich jetzt auf was. Aber es war sehr schnell eine große, große Bereicherung in meinem Leben. Also meine Vielfalt dessen, was ich esse, sprich die Abwechslung in meinem Speiseplan, ist in die Breite gegangen, wie es vorher nicht da war. Ich habe so viele neue Sachen entdeckt für mich und es ist hands down die beste Entscheidung in meinem Leben gewesen. Das Einzige, was ich daran bereue, ist, dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin.
Und ich finde, wenn man dann sagt, irgendwie ich fühle mich eingeschränkt, sollte man mal gucken, wie geht es mir denn gesundheitlich damit? Also ich bin nämlich über diesen Aspekt dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, Fleisch oder Tierprodukte allgemein zu essen, tut mir einfach nicht gut. Also das macht was mit mir und wenn ich darauf verzichte, habe ich mehr Energie, geht es mir besser und ich bin bestimmt noch nicht perfekt, aber ich glaube, da einfach mal so eine Sensibilität zu entwickeln für das Außen, aber auch für sich selbst. Was denn passiert, wenn ich dann stattdessen mal Fahrrad fahre? Wenn ich jetzt statt dem Hotdog vielleicht mal einen Hotdog mit Tofu-Wurst mache oder was weiß ich, was eigentlich fast kaum einen Unterschied macht. Also es gibt ja so viele vegane Produkte auch, die ein Ersatz sein können. Gut, die sind vielleicht nicht immer super gesund in dem Sinne, aber zumindest...
Ja, der Hotdog war nie gesund. Also.
Ja, zumindest bedeuten sie kein Tierleid in dem Sinne.
Absolut, ja.
Da sollte man sich fragen, wenn man auf seinen Teller guckt und da liegt ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch, wo kommt das her und was zieht das nach sich, dass ja. Ich das jetzt esse?
Also mit der Zeit sieht man dann nicht mehr das Stück Fleisch, sondern ein totes Tier. Und es ist ja praktisch jeder gegen Tierquälerei. Also ich kenne niemanden, der sagt, na, das ist mal wurscht, wenn ein Hund geschlagen wird oder wenn eine Katze gequält wird. Ja, warum hört das dann bei anderen Spezies auf? Mhm. Also... Das ist halt nur in unserem Kopf drin. Wir sind alle so erzogen worden, dass ganz normal ist, einen Hund zu streicheln, ein Schwein zum Essen und eine Kuh anzuziehen. Also gibt auch ein Wort dafür, heißt Speziesismus, Diskriminierung aufgrund der Spezies. Und es ist jetzt eigentlich dieses Mindset, dass irgendeine Art weniger zählt als die andere, die für ganz, ganz viele Probleme auf diesem Planeten verantwortlich ist. Weil, spielt das weiter, Diskriminierung von Frauen, Diskriminierung von sexuellen Minderheiten und, und. Das ist überall dasselbe Mindset. Und es fängt damit an, wie man die behandeln, die nicht einmal für sich selber sprechen können. Die Tiere.
Ja, und du hast ja gesagt, also wir brauchen den Ozean, wir brauchen alle Lebewesen da drin, Tiere wie Pflanzen, also alles, was uns so ausmacht und uns eben auch am Leben hält. Und das ist, glaube ich, hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun.
Ja, wir haben halt vollkommen verlernt, dass wir ein Teil des Ganzen sind, also wir jetzt als Menschheit, und nicht daneben stehen, weil ja, die meisten sagen ja, in der Natur fühlen sie sich wohl, sie fangen gerne am Wochenende raus am Berg oder im Wald oder irgendwo hin und gehen gern spazieren und das gibt was her. Also wenn man da draußen ist und in einem Nationalpark zum Beispiel rumläuft, das gibt dann was. Also den meisten, sage ich jetzt mal. Und selbst wenn nicht, macht auch nichts. Gibt auch Leute, die fühlen sich in der Stadt sehr wohl, ist auch gut, weil dann bleibt das da draußen wenigstens in Ruhe. Und wir sind halt ein Teil des Ganzen und das haben wir verlernt. Wenn das da draußen alles den Bach runtergeht sozusagen, dann gehen wir auch den Bach runter. Und wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt tun, ist das wahrscheinliche Outcome der Kollaps der Zivilisation in den 40ern. Also das heißt, dass man sich was vorstellen kann darunter, Hungersnöte in Europa, wie wir sie heute aus Zentralafrika kennen. Das heißt Versteppung bis in die Bretagne. Das heißt, dass Europa die Fähigkeit verlieren wird, in weiten Teilen Nahrung anzubauen. In den 40ern.
Und dann ist Corona eigentlich nur noch ein ganz, ganz kleiner Finger von einer Riesen. Ja,
Corona ist ein Vorgeschmack, was dann noch kommen wird. Weil was ist es? Es ist ein neuer Virus, wo wir noch nicht wissen, wie wir damit umgehen. Der ist hoch ansteckend, Gott sei Dank nicht so tödlich wie andere Sachen jetzt da, Milzbrand zum Beispiel. Aber tödlich genug, dass wir scharfe Maßnahmen rechtfertigen können und müssen, dass wir das in den Griff kriegen, bevor die Intensivstationen voll sind und man wieder an der Lungenentzündung stirbt, weil kein Beatmungsgerät verfügbar ist. Aber was kommt noch? Mit der Klimaerwärmung taut der Permafrost. Und im Permafrost sind halt ganz, ganz viele Sachen eingefroren, auch Viren, die der Mensch noch nicht einmal kennt, weil sie viel älter sind als die Menschheit. Das heißt, unser Immunsystem hat auf diese Viren keine Antwort. Und was da noch rauskommt, kann um Welten schlimmer sein noch einmal, als jetzt Corona ist. Also Permafrost ist einer von, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so um die 30 Feedback-Loops, die wir kennen, Positive Feedback-Loops, das ist jetzt Klimatologie sozusagen. Wenn man den Planeten erwärmt, Beispiel, führt das in der Arktis zum Schmelzen des Eises, des Meereises. Meereis ist hell, das heißt, es reflektiert Sonnenlicht. Mhm. Wenn das Eis jetzt schmilzt, dann hat man dunkle Wasseroberfläche. Dunkle Oberfläche absorbiert Sonnenlicht, das heißt, das Wasser erwärmt sich schneller, als sich das Eis eigentlich erwärmen würde. Die schnellere Erwärmung vom Wasser führt zu mehr Schmelzen vom Eis. Das heißt, das ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf, das nennt man ein Positive Feedback Loop. Also da ist nichts Positives dran, das heißt nur, dass es sich selber verstärkt.
Ja, okay.
Vor nicht einmal 15, 20 Jahren hat man 2, 3 gekannt. Heute kennen wir eben über 20, an die 30 herum. Und jeder Einzelne hat ein Potenzial von einem halben Grad bis 2, 3 Grad Erwärmung. Jeder Einzelne. Jetzt sagt man, okay, 2 Grad ist ja nicht so schlimm. Dann hat es im Sommer halt 34 Grad statt 32. Das Problem ist, da reden wir von globaler Durchschnittstemperatur. Und das ist ungefähr so, wie wenn man sich die Fieberkurve beim Menschen anschaut. Wenn wir statt den 36,6 38,6 Temperatur haben, dann geht es uns schon nicht so gut. Und wenn wir 40,6 haben, ist das lebensbedrohlich. Gleiches gilt für einen pH-Wert. Wenn der pH-Wert im menschlichen Körper um 0,5 abweicht, sind wir schlicht tot, dann versagen die Organe. Der Ozean, und jetzt stellen wir sich einmal vor, diese 3/4 vom Planeten über den Daumen, die mit Wasser bedeckt sind und teilweise mehrere tausend Meter tief, also diese Masse an Wasser hat in den letzten 50 Jahren den pH-Wert um 0,1 bis 0,2 verschoben in Säure. Das nennen wir Ozeanversauerung. Diese Riesenmasse an Wasser, was muss notwendig sein, dass man das beeinflussen kann? Ja, menschliche Aktivität über 150 Jahre, aber nicht verwechseln, also gerade beim Klima neigen wir oft dazu, dass wir sagen, ja, das hat im alten England mit der Industrialisierung angefangen, Dampfmaschinen, das Verbrennen von Kohle 1850 herum. Ja, ist richtig, da hat man angefangen, da war die Weltbevölkerung aber noch nicht einmal 1 Milliarde. Also da war es noch nicht so schlimm, was die gemacht haben. Jetzt sind wir bei bald 8 Milliarden und jeder möchte so leben wie wir. Verständlich, weil vielen oder den meisten auf der Welt geht es halt nicht so gut wie uns. Und ja, da kommt das Problem dann zutage. Und es ist ja auch immer, also wenn man den ganzen Dreck anschaut, den wir jetzt gemacht haben, treibhausgasmäßig, oder auch plastikmäßig kann man genauso nehmen, dann kommt das mit Masse aus der sogenannten ersten Welt, aus der westlichen Welt einfach. Europa, nördliche Amerika, Australien, Neuseeland, Japan, China natürlich nicht zu vergessen, Schwellenland, Indien. Aber es ist was relativ Neues, weil das ist halt so ein großes Missverständnis, dass das schon sehr alt ist. Das gilt auch für die Überfischung. Wir glauben, das ist halt die Summe der Dinge, die wir seit 100 Jahren machen. Zum Teil richtig, aber halt nicht linear. Wenn man sich das mit den Treibhausgasen anschaut, wir haben 1992 das erste Mal auf globaler Ebene festgestellt, okay, da müssen wir was tun. Da ist das Kyoto-Protokoll zustande gekommen. Und da hat man gesagt, okay, wir wollen die Treibhausgase global reduzieren, den Ausstoß von Treibhausgasen. In den 20 Jahren nach dem Kyoto-Protokoll haben wir mehr Treibhausgase ausgestoßen als in den 20 Jahren davor. Und dann kam Paris. Und was passiert seit Paris? Dasselbe. Wir stoßen Jahr für Jahr, global gesehen, mehr Treibhausgase aus. Anstatt, dass wir da auch nur irgendwo auf eine Nulllinie kommen quasi oder geschweige denn erst weniger als das Jahr vorher.
Glaubst du denn, wir bräuchten jetzt auch wieder 150 Jahre, um das zu regulieren? Also wenn man das jetzt mal zurückdenkt, kann man das so sagen? Oder kann
man vielleicht auf dem Niveau sind, wo wir mal waren, könnte das schon sein. Das Ding ist, die Zeit haben wir halt nicht. Also die UNO sagt, wir haben noch 8 Jahre. Ich halte das für grenzenlos optimistisch. Also ich würde mal sagen, irgendwo zwischen 5 Jahren und 8 Jahren wird sich entscheiden, wie die 50er ausschauen. Und das Ding ist halt, bei Treibhausgasen sprechen wir immer von CO2, korrekterweise ist CO2-äquivalent, weil auch Stickoxide und Methan Treibhausgase sind, die man übrigens wesentlich schneller reduzieren kann. Aber CO2 hat eine Halbwertszeit von 100 Jahren. Das heißt, also nicht die Halbwertszeit ist 100 Jahre, sondern die Zeit, in der das Treibhausgas, also CO2, jetzt die Atmosphäre wärmt, ist ungefähr 100 Jahre. Das heißt, würden wir heute aufhören, sämtliche Treibhausgase auszustoßen, hätten wir noch 100 Jahre Erwärmung, bis überhaupt ein Rückgang messbar wird. Bei Methan ist das wesentlich kürzer zum Beispiel. Also wenn man heute Methanemissionen reduziert, kann man in 10 Jahren schon einen Rückgang messen. Stickoxide ist noch viel brutaler. Das heißt, es hört ja nicht auf in den 50ern. Es hört auch im Jahr 2100 nicht auf. Wenn wir in einem Jahr 2100 es schaffen würden, so wie wir es in Paris gesagt haben, 2 Grad Erwärmung zu haben, würden uns das mit einer Atmosphäre zurücklassen, die so zwischen 400 und 600 Parts per Million CO2 beinhaltet. Und das waren aber nicht 2 Grad Erwärmung, weil das hat es schon mal gegeben. Und das waren 5 Grad Erwärmung. Das passiert halt dann nicht 2100, sondern in den folgenden Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Mhm. Aber führt zu einem Planeten, der unbewohnbar ist. Also 6 Grad macht genug Sauerstoff in Ozon, dass wir die Luft nicht mehr atmen können. Mhm. Und die Worst-Case-Projections für Ende des Jahrhunderts, wenn man jetzt nicht nur auf die UNO schaut, sondern auf Forschung, die zwar noch nicht so sicher ist, dass sie in den IPCC-Berichten Niederschlag findet, aber trotzdem da ist und eine solide Basis hat, also sprich nicht einfach nur Unsinn ist, dann gehen die Worst-Case-Projektionen, die Worst-Case-Prognosen für Ende des Jahrhunderts auf 11 Grad Erwärmung. Also, ja. Die 2 Grad, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt haben, dann werden wir die in den 30ern knacken und in den 50ern bei 3 oder 4 Grad stehen.
Wenn man das jetzt hört, hat man natürlich erstmal wenig Hoffnung. Ne? Also wenn ja. Du sagst, selbst wenn wir jetzt aufhören, ist es in 50, 100 Jahren noch nicht vorbei. Also das braucht halt auch seine Zeit, sich zu regulieren. Und ich glaube, das ist halt auch das, da geht es halt nicht nur um uns, sondern auch um alle Generationen, die ja nachfolgen sollen. Dass es jetzt halt an der Zeit ist, dringend zu handeln.
Ja, also wenn wir angefangen hätten, in den 80ern was zu tun, also spätestens 92 mit Kyoto, hätten wir noch mit relativ simplen Maßnahmen sozusagen was ändern können. Heute ist es leider schon so weit fortgeschritten, dass man eben jetzt nicht nur sagen kann, naja, die Industrie muss was ändern, sondern es braucht von jedem Einzelnen was. Und ja, es wird mit einer Reduzierung unseres Lebensstandards einhergehen, weil es wird nicht damit getan sein, dass man daheim die Glühbirne durch eine Energiesparlampe, die eh schon immer Unsinn war, weil es eine Neonröhre ist, oder durch eine LED-Lampe tauscht, sondern es wird mit weniger verbunden sein. Weniger Fleisch essen, weniger fliegen, insbesondere mal. Jetzt ist halt noch die Möglichkeit, dass man sich aussuchen, in welchem Rahmen wir das tun. Erlauben wir jedem zu fliegen, wann er will, oder staffeln wir das nach, weiß nicht, Alter, dass wir sagen, okay, die 30- bis 40-Jährigen dürfen alle Jahre einmal fliegen, die 60-Jährigen nur mal alle 5 Jahre, die 20-Jährigen vielleicht nur alle 4 Jahre, weil sie eh noch kein Geld haben. Also irgendeine Variante der möglichst fairen Aufteilung. Ich weiß nicht, wie die ausschauen soll, aber wie staffeln wir das? Oder warten wir einfach noch ein paar Jahre, weil dann müssen wir. Dann wird es uns einfach von der Natur weggenommen, sozusagen. Das heißt, die Gestaltungsmöglichkeit ist jetzt noch da, aber in 10 Jahren nicht mehr. Mhm. Und da wäre der Punkt, wo man eben bei sich selber anfängt und sich dann stark macht dafür, dass es Systemänderungen gibt. Weil es braucht nicht weniger als die Änderung unseres gesamten Wirtschaftssystems. Wir müssen weg von diesem ewigen Wachstum, weil es kann halt kein unbegrenztes Wachstum auf dem endlichen Planeten geben. Mhm. Das funktioniert einfach nicht, ne?
Ja, ist logisch. Ja. Wahnsinn. Du hast jetzt super viel Input gegeben, ganz viel mit uns, mit den Zuhörern geteilt. Ich glaube, das darf jetzt erstmal nachhallen und nachwirken und dann einen Impuls geben, dass die Menschen dadurch ins Tun kommen. Und ich würde jetzt gerne am Ende mit dir nochmal schauen, wo können jetzt die Menschen, unabhängig von den Dingen, die wir besprochen haben, die sie tun können, wo können sie Sea Shepherd unterstützen? Was gibt es da aktuell für Möglichkeiten, dass ihr da noch mehr euren Einfluss ausweiten könnt?
Also, wie schon am Anfang gesagt, Sea Shepherd finanziert sich ausschließlich durch den Verkauf von unserem netten Merchandise, also mit Jolly Roger drauf oder wahlweise auch mit dem Wal und durch die Spenden, die wir einnehmen. Das heißt, unsere Organisation ist auch auf See. Die Crews sind zum großen Teil Volunteers. An Land sind wir 98-99% Volunteers, also in Österreich gibt es keine einzige bezahlte Stelle. In Deutschland gibt es, glaube ich, 3 oder 4 sind es jetzt da, auf ein wesentlich größeres Land. Das heißt, wir könnten die Kampagnen nicht anders finanzieren, also wenn wir da berufliche Leute hätten. Mhm. Das heißt, Spenden an Sea Shepherd, das Spendenkonto wird euch sicher nachher irgendwo eingeblendet noch, ja, oder so, oder ja, ansonsten im Zweifelsfall auf unsere Homepage schauen, Google Sea Shepherd eingeben. Da findet man für das jeweilige Land, wir sind in fast allen europäischen Ländern vertreten, die Adresse dann, schaut auf die Homepage und dort unter Unterstützung. Ich sage immer, für die Leute, die keine Zeit haben und ein bisschen Geld haben, das hilft uns irrsinnig viel. Jeder Cent, der gespendet wird, geht meistens in einen Tank und ermöglicht uns die Durchführung dieser Kampagne eben. Für die Leute, die kein Geld haben und Zeit haben, also so wie ich im Prinzip, die können sich gerne als Volunteer an Land bewerben. Gibt es dann auch entsprechend auf den Länder-Homepages, auf den Seiten im Internet die Möglichkeit Unterstützung an Land. Und unsere Volunteers betreuen eben die genannten Infostände. Unsere Volunteers gehen in Schulen und erzählen den Kids, was, warum Meeresschutz wichtig ist, was wir tun und so weiter. Das heißt, man kann auch an Land mitarbeiten. Wir freuen uns immer über motivierte und engagierte Leute, insbesondere auch über Taucher. Das ist eine ganz praktische Anwendung. Und ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, noch auf See zu gehen, auf ein Schiff zu crewen. Das kann ja jeder machen, dazu muss man nicht Onshore-Volunteer sein. Das heißt, wenn man sagt, man hat einmal so 3 Monate Zeit, das ist so ein guter Term, 3 Monate ist so ein guter Zeitrahmen, wo man was beibringen kann. Mhm. Und wenn man dann idealerweise noch Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringt, die auf See sinnvoll sind, steht auf unserer Homepage bei Sea Shepherd Global eine lange Liste, was wir für Qualifikationen gern hätten. Also für zertifizierte Navigatoren oder Maschinisten einfach nur E-Mail an mich und morgen seid ihr am Schiff. Es geht ganz schnell. Alle anderen ganz normale Bewerbungen über die Homepage und nicht wundern, da gibt es eine Application-Fee. Das dient dazu, dass sich nicht einfach jeder mal, ja, schauen wir mal, bewirbt, sondern nur Leute, die das auch wirklich ernst meinen. Ja. Und die Application-Fee geht natürlich auch in unsere Kampagnen, dann behalten wir uns nicht oder so, sondern das finanziert die Kampagnen mit. Ja, 3 Monate Zeit, ein paar praktische Skills. Und geht schon. Wir haben aber auch immer ein paar ungelernte Leute dabei, weil wenn wir Zeit haben, dann können wir jedem alles beibringen. Zeit ist das Kriterium, Zeit und Motivation.
Also hast du jetzt viel genannt. Entweder Geld spenden, wenn man kein Geld hat, als Volunteer einsteigen und wenn man Fähigkeiten hat, auch als Volunteer einsteigen.
Und natürlich auch als Volunteer Geld spenden. Das gibt genau. Aber die Möglichkeiten gibt es halt zum Großen und Ganzen. Ja.
Okay, super. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich nur noch sagen, danke, dass du hier warst und all dein Wissen geteilt hast, was so wichtig ist. Und ich bin ganz froh, weil das so die erste Podcast-Folge ist, wo es eben auch um diese Themen Erhaltung, Klimaschutz, Überfischung geht. Und wir haben gehört, dass es jetzt extrem wichtig ist, zu handeln in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier alles zu erzählen. Und bin mir sicher, dass viele Leute das Interview hören und auch dementsprechend handeln werden.
Ich sage danke für die Einladung.
Ja, super. Okay, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr Sea Shepherd unterstützen wollt, dann schaut in den Shownotes vorbei. Ich verlinke alles, was Robert eben genannt hat. Und natürlich empfehlt die Folge gern weiter. Teilt es mit Verwandten, mit Freunden. Das Thema ist super, super wichtig. Und grundsätzlich freue ich mich natürlich, wenn ihr uns eine Rezension da lässt und schreibt, wenn euch andere Themen eventuell interessieren. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.